Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen, liebe FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zu Folge 87 unseres Podcasts. Ja, der Winter, der macht gerade Halbzeit. Hinter uns liegen besonders kalte Jännerwochen mit Temperaturen, die vor allem nachts deutlich unter den Gefrierpunkt gefallen sind. Eine Situation, die für viele Menschen belastend ist. Für obdachlose Menschen schlicht unerträglich. In Bozen schlafen bei diesen eisigen Temperaturen teils mehr als 100 Menschen im Freien. Einer, der sich dieser Situation entschieden entgegenstellt, ist Baulcik. Der gebürtige Bozner engagierte sich bereits zu Oberschulzeiten sozial. Heute ist er Vorsitzender des Vereins Domizil EO, der heuer sein 6-jähriges Bestehen feiert. Gemeinsam mit Mitgliedern und Freiwilligen setzt sich der Verein dafür ein, Wohnungs- und Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt nachhaltig zu bekämpfen, neue Lösungsansätze nach Südtirol zu bringen und die Gesellschaft für dieses Thema zu sensibilisieren. Der Verein betreibt unter anderem ein Winternachtquartier in der Findlerstraße in Bozen für obdachlose Menschen. Zusätzlich werden Wohnungen nach dem Housing First Prinzip vermittelt. Housing First verfolgt den Ansatz, Wohnungslosigkeit unmittelbar zu beenden, indem obdachlosen Menschen eine eigene Wohnung angeboten wird. In der Rittnerstraße etwa stellt der Verein neben Übergangswohnungen auch Wasch-, Bildungs- und Begegnungsangebote bereit. Über das Wohnbauinstitut WOBI hat der Verein in Bozen auch 7 Wohnungen angemietet und gibt sie nach dem Housing First Prinzip an obdachlose Frauen und Männer weiter. Ich habe mit Baulcik über die Herausforderungen des Vereins gesprochen, über die Menschen, mit denen er tagtäglich zu tun hat und über jene Momente, die ihn besonders bewegen. Lieber Herr Cik, von Oktober bis April betreibt der Verein Domizil EO in der Findlerstraße 9 in Bozen ein Winternachtquartier. Bis zu 25 wohnungslose und obdachlose Menschen erhalten dort ein warmes Bett. Wie sind denn die Monate bisher verlaufen? Bedenkt man die teils längeren Kälteperioden, jetzt in diesem Winter mit Temperaturen bis zu minus 10 Grad in der Nacht.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Für uns ist der Winter gut verlaufen, wenn wir es sagen können, als Struktur selber. Wir haben die 25 Betten, wobei wir Männer und Frauen im Haus haben. Das möchte ich auch immer wieder betonen. Klar, es gab die üblichen Schwierigkeiten, wie es in jeder Familie geben könnte, wie jeden Gemeinschaft leben kann, in jeder Jugend-WG geben kann. Also ich sage, aber als Großes und Ganzes haben wir also den Winter bis jetzt gut überstanden, auch die Kälteperiode. Wir haben zum Glück Schlafsäcke, die wir austeilen können. Wir können leider jemanden nicht abends aufnehmen, auch wenn er noch so kalt hat, das geht nicht aus rechtlichen Gründen, aus Sicherheitsgründen und auch aus einfach praktischen Gründen geht es nicht.
Ja, zu Beginn der Saison im Oktober 2025 sind 17 Menschen eingezogen, weitere folgten dann in den Tagen danach. Sind die Schlafplätze also durchgehend ausgelastet?
Schlafplätze, kann man sagen, sind durchgehend ausgelastet. Wir haben zum Glück immer wieder sehr positive Erfahrungen, das heißt, jetzt zieht wieder jemand aus, weil er eine Arbeit gefunden hat und wir weisen darauf hin, bitte Arbeit mit Unterkunft ist wichtig. Der wird jetzt Anfang Februar ausziehen. Wir haben auch Personen, die sind zeitweise in Krankenhausaufenthalte gewesen. Logisch, aufgrund ihrer Lebenssituation ist es auch eine ganz klare Situation. Wir versuchen dann immer, nach ein paar Tagen wieder nachzufüllen. Wenn jemand eine Arbeit findet, jemand hat zu Weihnachten eine Arbeit gefunden für nur 14 Tage, dann garantieren wir ihnen den Platz wieder, nachdem er die Arbeit fertig hat. Der hat jetzt schon zweimal verlängert. Das heißt, der Arbeitgeber ist anscheinend sehr zufrieden mit ihm. Vielleicht schafft er es dort fix zu bleiben, dann haben wir wieder einen Platz frei.
Sie haben es angesprochen, Sie haben Frauen und Männer als Gäste. Zu Beginn der Saison sind 4 Frauen und 13 Männer eingezogen. Ist die Obdachlosigkeit dann vor allem ein männliches Phänomen?
Ja, ganz klar. Die Obdachlosigkeit ist ein männliches Problem. Es ist auch so, dass Frauen gelten laut Gesetz als vulnerabel, verletzbar. Die müssen untergebracht werden. Da gibt es die Frauenhäuser, da gibt es Strukturen. Die Frauen auf der Straße sind nicht so. Aber es sind ganz klar, ja, wir sagen auf 20 zu 80%, 80% Männer und 20% Frauen.
Und woher kommen denn die Gäste und wie alt sind sie denn im Durchschnitt?
Ja, wir sind ein bisschen jene Struktur, die bei den, jetzt ohne, ich will das Wort Einheimischen nicht gebrauchen, oder das klingt auch schon ein bisschen diskriminierend. Wir haben momentan 10 italienische Staatsbürger, das heißt, wir sind relativ sehr viele. Man meint, ich gehe immer davon aus, das ist nur ein Thema der Migration. Wir haben auch sehr viele junge Migranten, aber die gehen teilweise 5 oder 6 Uhr morgens raus, weil sie arbeiten. Und mit der sicheren Schlafplatz, mit einem warmen Schlafplatz, schaffen sie auch die Arbeit. Im Sinn, das Durchschnittsalter, würde ich sagen, bei den Langzeitobdachlos würde ich zwischen um die 50, 55 Jahre schätzen.
Und wie sieht denn jetzt so eine typische Nacht im Domizil aus?
Ja, typische Nacht im Domizil schaut aus eigentlich ganz einfach. Ab 7 Uhr ist Einlass. Sie sind die zwei Freiwilligen dort. Wir haben die große Stärke der Freiwilligen, sonst könnten wir diese Struktur nie und nimmer führen, muss ich sagen. Mhm. Machen zwei Nachtdienst, zwei Wochen einen Frühstücksdienst. Um 19 Uhr ist Eingang. Die Gäste, wir haben einen sehr gemütlichen Aufenthaltsraum. Die können dort einen Tee, Kaffee trinken. Gestern hat wieder jemand Pizza vorbeigebracht oder jemand bringt eine warme Suppe. Es ist fast immer etwas zu essen da. Mhm. Teilweise gehen die Gäste in die Zimmer, wollen sich mal warm duschen, im Sinn warm machen und dann kommen sie wieder runter. Teilweise ziehen sie sich auch zurück, sie wollen alleine sein, sie wollen schlafen gehen, im Sinn. Meistens ist gegen 9:30 spätestens Ruhe. Mhm. Es kommen dann die Letzten, diejenigen, die arbeiten, Nachtschichten haben, kommen nach um 22 Uhr oder auch um 23 Uhr.
Und wann verlassen denn die Gäste die Unterkunft?
Die Gäste verlassen die Unterkunft um 8.30 Uhr. Es gibt dann um 7 Uhr kommt das frische Brot, es gibt jeden Tag frisches Brot, es gibt Kaffee, es gibt Tee, es gibt Honigmarmelade, im Sinne, also wie wir ein normales Frühstück zu Hause haben. Sie werden dann je nach Woche zwischen 7:30, 8:00 geweckt und kommen dann runter und gehen Frühstück und sind dann weg. Wobei wir dieses Jahr eigentlich, andere hatten wir oft Schwierigkeiten mit den rausgehen, das ist ganz klar. Das Wetter ist auch nicht gerade immer einladend, aber dieses Jahr eigentlich funktioniert das sehr gut.
Und was machen denn die meisten Menschen untertags?
Ja, wie gesagt, Arbeit. Viele arbeiten, ja. Wie ich schon eigentlich gesagt habe. Die genaue Zahl könnte ich nicht sagen. Mhm. Es gibt dann auch wieder Tagesstätten. Das heißt, die Tagesstätte, nehmen wir es Desaster für EU-Bürger oder binäre Sette für Abhängigkeitspersonen im Bosner Boden oder die Tagesstätte von Hens in der Dantestraße. Es gibt dann Tagesstätten. Mhm. Sie sind dort aufgeteilt, sie halten sich in den Einkaufszentren aus, in den Bibliotheken auf. Oft haben sie kleine Freunde, die sie unterstützen und so weiter. Also ja, es ist sicher nicht die Lösung, aber es gibt schon Möglichkeiten.
Ja. Es ist ja mittlerweile auch 5. Nachquartier Winter. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Ihnen klar wurde, dass Bozen dieses Angebot dringend braucht?
Es war nicht nur dieses Angebot, es braucht Bozen, braucht meines Erachtens einen anderen Zugang zum Thema Obdachlosigkeit. Das haben wir schon auch als Verein, die Gründung vom Verein war daraus aufgezielt, dieses Thema Obdachlosigkeit anders anzugehen. Ich muss sagen, dieses Winterquartier ist entstanden aus dem Winterhaus. Ich war dort auch zusammen mit Federica Franke und mit der Caroline von Hohenbühl verantwortlich, was Heiner eigentlich Oberauch initiiert hat, dahinter gestanden ist und auch und finanziert und unterstützt hat. Da haben wir gesehen, dass es diese Quartiere im Zentrum braucht, kleine Quartiere. Das ist eigentlich ein Thema, das wir auch immer wieder ansprechen. Es braucht kleine Strukturen, wo Würde und Respekt eigentlich gegeben ist. Das haben wir in der Corona-Jahren gehabt, also betätigt. Und dann haben wir gesagt, sowas bräuchte es auch später. Wir haben den Verein gegründet mit dem Ziel Housing First und haben auch gleichzeitig gesehen, es braucht sowas, aber im Zentrum der Stadt und nicht außerhalb der Stadt.
Wie groß ist denn das Domizil?
Wir haben 3 Einzelzimmer, aber sonst haben wir Zimmer mit 3 Betten. Da könnte man auch ein 4. Bett, da könnte man auch ein Stockbett reinstellen, wenn man will. Ja, wir sagen nein. Wir haben die 25, die sollen respektvoll umgehen, die sollen ein bisschen Privatsphäre haben und es gewinnen halt die, wir können nicht alle unterbringen, das geht leider.
Und was wünschen sich denn die Menschen am meisten?
Das Bett, die warme Dusche, das ist ganz klar, das haben wir auch alle gerne, also das hoffentlich. Aber was ich auch sehr viel wünsche und was sehr viel geschätzt wird, das Hallo, wie geht's? Das offene Ohr, das sehen wir nicht. Sie erleben teilweise auf der Straße Abneigung, das Gespür, bitte hau ab, du gehörst nicht zu uns. Bitte nicht du, nicht hierher, wieso gehst du nicht irgendwo anders hin? Und das offene Ohr, wenn die Freiwilligen abends sagen, weil die kennen sie jetzt schon sehr gut, sagen, hallo, wie geht's, was hast du heute gemacht? Oder vielleicht heute bist du nicht so gut drauf. Das haben sie selten und das ist auch sicherlich ein Ding. Und das Gefühl zu haben, ich werde respektiert, ich habe eine Würde, ich bin nicht hier nur da, um froh zu sein, dass sie das warme Bett haben, ich bin hier da auch als Mensch.
Sie haben es ja schon angesprochen, das große Engagement Ihrer Freiwilligen. Mehr als 120 Freiwillige übernehmen Nacht- und Frühstücksdienste auf ehrenamtlicher Basis. Und das Nachquartier in der Findlerstraße ist die einzige Einrichtung in Südtirol, die fast vollständig von Freiwilligen getragen und ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Wo stößt denn selbst ein engagierter Verein wie Ihrer an strukturelle Grenzen?
Ja, sicherlich. Wir sind ein junger Verein. Knapp 5,5 Jahre alt. Jetzt haben wir die 2 Häuser, wir haben 7 Wohnungen noch dazu. Sicherlich ist bei uns die Struktur selber aufzubauen. Wir sind immer nur den Projekten nachgerannt und versucht weiterzuführen. Sicherlich wird es hier in nächster Zukunft eine Umänderung geben, eine Strukturumänderung, eine Professionalisierung, wobei die Freiwilligen immer der Kernpunkt sein des Vereins, weil die sind sehr wichtig und die Freiwilligen sind auch unsere Multiplikatoren nach außen, weil die sagen dann, es war ja gemütlich. Es hat keinen Streit gegeben, oder es hat hin und wieder Streit gegeben und die gehen nach außen, nach Bruneck oder nach Gröden oder nach Meran oder nach Unterland und sagen, ja, das ist ganz anders. Ich habe eine Welt erlebt, die ich früher nicht kannte. Und deswegen kommen auch einige sagen, ich habe in eine Welt reingeschaut, die für mich früher verschlossen war, die ich selber verschlossen habe, weil ich wollte es ja nicht gekommen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit.
Ja, es gibt ja das Domizil in der Findlerstraße und das ursprüngliche Domizilgebäude in der Rittnerstraße wurde renoviert und im September 2025 dann als Wohnhaus eröffnet. Dort kommen 8 ehemals obdachlose Menschen langfristig in Wohnungen unter. Was ist denn Ihre Zwischenbilanz bis jetzt?
Ja, die Zwischenbilanz. Wir bauen ja das Domizil Rittnerstraße ist ja unser Kernprojekt, das Housing First Konzept. Zuerst wohnen und dann gehen wir an den Problem lösen. Das ist ja der Verein auf diesen, war auch ursprünglich so benannt, der Verein. Und jetzt haben wir halt auf Domizil umgeändert. Wir haben ja schon die Erfahrung von den 7 Wobi-Wohnungen, wo Menschen, die wir in den letzten Winter hatten, die bei uns Gäste waren, wo wir gesagt haben, die sind bereit, den Weg zu gehen, weil den Weg müssen sie gehen, nicht wir. Wir können ihnen nur einen Schlüssel geben. Aber die ganzen Schwierigkeiten müssen sie bewältigen. Und das Thema Einsamkeit beispielsweise ein Riesenthema im Sinn. Wir haben diese Erfahrung, wir haben das Haus auch hier wieder langsam starten. Wir haben nicht gesagt, wir haben 26. September oder 25. September die Feier gehabt, jetzt nach 3 Wochen öffnen wir und haben das Haus voll. Nein, momentan haben wir jetzt 3 Personen drinnen. Wir haben eine Person in einer Übergangslösung, weil wir haben ja auch dieses Dormitime, das beschränkt ist auf kurze Zeit. Und jetzt im Februar werden 2 Frauen einziehen. Also wir geben auch dort den Menschen die Zeit und geben auch uns die Zeit. Der Erfolg von den Menschen, die in den Wohnungen geblieben sind, der gibt uns recht. Das sind alles ehemals Obdachlose, wobei wichtig ist, die zahlen die Miete, die zahlen die soziale Miete, die wir an Wobi damals zahlen, zahlen sie sie auch an uns. Wir versuchen Hilfe geben, nicht durch Geld, sondern Hilfe durch effektiv konkrete Ansätze.
Den Verein gibt es jetzt seit 5,5 Jahren, wie Sie angesprochen haben. Ja. Hat denn die Zahl der obdachlosen Menschen in Bozen in den letzten Jahren zu- oder abgenommen?
Man muss da scheiden, Obdachlosigkeit von Migration. Logisch, Migration ist auch teilweise gebunden an Arbeitssuche oder an Unterkunft, an Sicherheit. Wir haben einen Arbeitsmarkt. Der braucht Arbeitskräfte im Sinn. Das Thema Obdachlosigkeit, das kann man nicht auf Bosnien reduzieren, das muss man auf ganz Europa reduzieren. Und Obdachlosigkeit ist in Steigen, leider. Es gibt zum Glück immer mehr Staaten. Finnland ist uns in den 90er Jahren schon vorgegangen und hat mit dem Housing First, ich glaube, die haben heute, wenn ich es jetzt falsch sage, aber über 10.000 Wohnungen für Obdachlose, ehemals Obdachlose, die fix wohnen, weil der Staat gesehen hat, es kostet der Gesellschaft viel weniger, der Menschen eine Wohnung zu behalten, als hier auf der Straße zu behalten. Aber das Thema, was uns sehr beeindruckt, ist, es wird immer jünger und immer weiblicher. Früher war der Obdachlose, ja, wir sagen, typische Sandler oder Alkohol, das war ja früher das Thema mit 60, 65. Heute hatten der Jüngste, bei uns war 21.
Gibt es denn eine Begegnung oder eine Geschichte, wahrscheinlich mehrere, nehme ich an, die Sie bis heute besonders berührt hat?
Ja, es gibt viele, sehr viele Geschichten, sei es in positiven Sachen, auch in negativen, weil man muss auch mit den negativen Sachen umgehen können und zu verstalten. Ich kann mich erinnern, einmal, das war jetzt schon vor vielen Jahren, das war eine Beerdigung von einem Obdachlosen. Wir haben auch Beerdigungen erlebt, wo sie wirklich alleine waren. Auch in diesem Moment war niemand. Aber das war eine Beerdigung, wo seine Freunde von diesen Obdachlosen gekommen sind, die haben es erfahren. haben irgendwann eine Geste gemacht, die hat mich ja sehr beeindruckt und sehr bewegt, im Sinn, es war ihre Art, sich von ihm zu verabschieden, im Sinn. Oder jetzt wieder, wir haben einen Jungen, der hat Arbeit und der hat jetzt Nachtschichten, hat er gefragt, ob wir nicht eine Ausnahme machen könnten. Bei uns ist das Nachtquartier zu, bei Tag. Jetzt haben wir, zu dritt sind wir verantwortlich innerhalb des Vereins für das Quartier, haben ihm eine Lösung gefunden, der ist ganz, ganz glücklich. Der ist einfach happy, sagt, ich kann das wieder arbeiten. Also ich kann die Arbeit weiterführen. Mhm. Wenn ich jetzt die Nachtschicht habe, nach zwei Wochen, und wenn ich unter Tag auf der Straße liege, Das geht nicht. Also Da erlebt man schon sehr, sehr viel Dankbarkeit.
Und was treibt Sie denn an, diese Arbeit zu machen?
Also soziale Gewissen, wobei ich immer sage, ich bewundere jeden Feuerwehrmann, jeden Fußballtrainer, jeden Musikkapellmeister, die treiben auch eine sehr, sehr wichtige Sozialarbeit. Ich bin in dieses Thema durch Zufall vor jetzt 18 oder 19 Jahren reingekommen und habe dann immer mehr gesagt, mein Kernpunkt war immer die Frage, wer ist der Mensch, der vor mir steht? Mhm. Was hat ihn dorthin gebracht, dass er daherkommt? Damals war es für uns eine sehr, sehr niederschwellige Aufgabe. Das war das Essen und Deckenverteilung abends.
Wo denn?
Am Bahnhof. Sehr niederschwellig, aber ich habe gleich mal gemerkt, wir hatten da so einen kleinen Pudel aufgebaut, wo wir das Essen verteilt haben. Aber ich habe gleich gemerkt, nein, ich will vorne stehen und nicht hinter. Einfach mit den Menschen reden, den Menschen verstehen und auch zu fragen, wer bist du eigentlich und was ist es? Und das hat sich dann in den letzten Jahren über eigene, andere Projekte weiterentwickelt, dieser Kernpunkt, und dann ist es halt so daraus entstanden.
Abschließend, was wünschen Sie sich dann für die Zukunft? Was braucht es denn hier in Südtirol?
Es braucht einfach, ja, das ist, was ich schon seit vielen Jahren immer wieder sage, ein klares Konzept. Es braucht klarere Linien. Es ist schwierig, das Thema ist ganz schwierig. Das Thema ist auch ein bisschen ein sehr großes politisches Thema. Das haben wir diesen Winter auch erlebt. Es kann nicht sein, dass eine Stadt so entscheidet, die andere Stadt anders entscheidet. Das sind ja immer Menschen. Mhm. Wenn ich dahin gehe, habe ich Pech gehabt. Und wenn ich dahin gehe, habe ich Glück gehabt. Das kann innerhalb Südtirol, wir reden jetzt da innerhalb von Südtirol im Sinn. Dieses klare Konzept, das ist eine klare Idee. Ich glaube, bei der Gesellschaft haben wir schon eine kleine Umwandlung erreicht. Die Gesellschaft ist das Thema, wird angesprochen, wird auch nicht mehr so stark tabuisiert. Die sind selber schuld, die sind selber. Und ich würde eigentlich vielen wünschen, dass es vielleicht einmal hinterfragen, was kann sein, was kann passieren, damit ich selbst dort lade. Mhm. Das geht sehr, sehr schnell. Das kann, und wir sagen immer, es kann jeden treffen. Wir wünschen einfach diesen Menschen die Würde, den Respekt zu geben, die Sicherheit zu geben und vielleicht gemeinsam einen Weg weiterzukommen.
Ja. Vielen Dank, Herr Tschick. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Das war das Gespräch mit Paul Tschick. Der Titel der aktuellen FF lautet Nie genug. Es dreht sich um das Thema Bettenstopp. Ja, der Bettenstopp war ein Lieblingsprojekt von Arnold Schuler, als er noch Landesrat für Tourismus war. Schuler wollte den Tourismus begrenzen. Sein Nachfolger, Luis Walcher, will ihn wieder entgrenzen. Es geht dabei um die Tourismuszonen. Die Frist, sie zu verbauen, wäre eigentlich mit Ende 2026 ausgelaufen. Doch Walcher will die Frist nun um 5 Jahre verlängern. Die Hintergründe und die möglichen Folgen, die hat Silke Hinterwaldner in der aktuellen Titelgeschichte niedergeschrieben. Ja, das Klima, das wandelt sich, und während die Landesregierung den Klimaplan abarbeitet, sinken die Treibhausgasemissionen nicht und die Temperaturen steigen weiter. Mehr zu diesem Thema, das lesen Sie in der aktuellen FF. Und weiter hinten im Heft finden Sie ein Porträt von Lisa Kuppelwieser. Sie ist seit kurzem Brandinspektorin bei der Berufsfeuerwehr. Für die Meranerin geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. Markus Lacher hat sie getroffen. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut.